Die Kategorie, herzlich willkommen zum, ist es Bonusfolge? Ist es eine Bonusfolge eigentlich? Haben wir das jemals so gelabelt?
Ich glaube,
ist die Bonusfolge.
Wir haben das Gegenteil gelabelt als reguläre Folge, dementsprechend ist es irgendwas.
Es ist keine reguläre Folge, aber eine gute Folge. Ich fand übrigens letzte Kategoriefolge zu, es ist Freunde der Sonne, ich verspreche mich immer, fand ich, obwohl ich irgendwie mit der Musik nicht so viel ankriege, ein sehr, sehr funnige Kategorie von uns. Hat viel Spaß gemacht, das nachzuhören. Und
na, dann bin ich ja jetzt gespannt, was du von dieser halten wirst.
Ich bin gespannt. Also, wir hatten wieder einen Vorschlag von einer Hörerin, Freundin des Podcasts von Birdie, die uns 3 Mental Health Alben vorgeschlagen hat und gewonnen hat Lance Butters Angst.
Angst.
Angst. Nicht gewonnen haben, 3 Plus und Dizzy, Anger Baby. Aber sehr knapp. Und wir gehen jetzt in Lance Butters rein. Und ich bin sehr gespannt, weil Lance Butters, ich würde jetzt mal behaupten, dass es uns irgendwie allen im Begriff ist, aber von keinem von euch, inklusive mir, weiß ich, inwieweit ihr im Thema Lance Butters generell drin seid.
Wenn wir über das Thema Lance Butters reden, müssen wir ja vielleicht ganz kurz über das Thema VBT tatsächlich sogar reden.
Sehr also gut, ein weil darauf bin ich inhaltlich vorbereitet.
Stark, ich gar nicht mehr so sehr, aber mein Hip-Hop-Gehirn sagt mir natürlich, ja, daher kennen wir das als erstes, weil er da drin gestartet ist. Und ist mit dieser absolut arroganten Art und der Maske, die er damals auch getragen hat, schon extrem aufgefallen ist und schon extrem dominant teilweise auch in diesen Battles war.
Endlich werden im Rap-Stammtisch wird wieder über extrem dominante Rapper geredet. Danke.
Ich habe das Gefühl, jetzt kommt eigentlich der Sprung zur regulären Folge, die wir jetzt quasi auch mit aufnehmen, wo ich gesagt habe, ich habe die Big Four Folge benutzt, um mal wieder schamlos über das KIZ-Promo-Album zu sprechen. Habe ich jetzt gedacht, dass du jetzt schamlos das ausnutzt, um irgendwie über VBT oder andere Battle-Formate zu reden. Es ist schon auch so ein Thema von dir irgendwo.
Ja, du, ich kann mich auch heute immer noch für Battle-Rap und
warst du bei VBT drin?
Nie so richtig. Na klar, ich habe das manchmal so ein bisschen mitgenommen.
Und weißt du, warum ich glaube, dass wir beide nicht drin waren? Weil während andere Leute das im Internet konsumieren mussten über VBT, konnten wir halt zu Rapper Mittwoch live gehen. Und das live zu erleben, habe ich das Gefühl gehabt, das ist viel anspruchsvoller und formal besonderer, obwohl ich natürlich irgendwie checken kann, irgendwie diese VBT-Runden, die Leute gemacht haben, insane viel Arbeit drin für
unfassbar, was sie gemacht
Hinrunde
haben,
und eine Rückrunde. Und ich habe halt gedacht, ja, da haben dann so ein paar Leute mitgemacht. Aber nee, du hast eine Qualifikation, du hast Vorrunde 1, Vorrunde 2, 2, 3, Finale, 16 Finale, Viertelfinale, Achtelfinale und so weiter, dies, das, tralala. Alles wahnsinnig irre.
Also Menschen, Künstler wie Battleboy Basti, wenn wir über diesen nochmal reden müssen.
Schweres Durchatmen.
Starke so, weißt Schmerzen du, auf meiner Seite, Alter.
Der hat das komplett für sich genutzt und ne, egal, was man jetzt davon hält, der hat das krass aufgebaut und hat das teilweise durchstrukturiert und sich ein Konzept quasi für das gesamte Turnier überlegt.
Hat er eigentlich nicht. Er hat mich komplett reingeschissen im Finale.
Du redest jetzt über ein bestimmtes Jahr, was, glaube ich, der Peak auch vom Video-Battle-Turnier war. Ja.
So, pass mal auf, weil ich werde das jetzt einfach offenlegen und werde das auch einfach empfehlen. Und ich würde es auch gerne in die Shownotes geben, weil ich habe eine Empfehlung bekommen. Liebe Grüße an Hakan. Wir kennen ihn. Der mir empfohlen hat von Yannick Gölz, der auch ab und an mal bei laut.de schreibt, der hat so ein längeres Video-Essay gemacht, so, ich vermisse das VBT. Und so, es ist auch, er bringt so ein paar Thesen rein, aber es ist auch eine Retrospektive über so die wichtigeren Jahre.
Ja.
Und deswegen bin ich tatsächlich darum ein bisschen vorbereitet, weil das habe ich mir reingefahren.
Das hast du dir komplett reingefahren?
Das habe ich mir reingefahren. Ach, das ist so ein 3-Stunden-Video. Das habe ich mir in 3 Parts reingedonnert.
Wow.
Ich weiß jetzt alles über Louis die Nadel.
Ihr müsst euch das halt vorstellen, so, es ist so einen Tag vor Podcast-Aufnahmen. Wir nehmen ja immer die reguläre Folge und die Kategorie schon zusammen auf. Die werden nur um 2 Wochen versetzt rausgebracht. Da kriegst du so Chat-Nachrichten von Leo. Oh Mensch, die Liste mit der Musik, die wir vorher sammeln, die ist aber ganz schön lang geworden. Hab schon ganz schön lang nicht mehr reingehört. Irgendwie, wie kann das sein? Und dann droppt er im Podcast so nonchalant. Ja, das ist doch nur ein 3-Stunden-Video. Natürlich habe ich mir das angeguckt.
Aber es ist ein gutes Video. Das ist im Grunde genommen, ich liebe so lange, so wohlformulierte Videos, und ich habe das Gefühl, dass eigentlich so diese, so eine Retrospektive auf diesen Kosmos VBT bei aller Kritik, die auch in dem Video drin ist, aber da nochmal so Retrospektiven drauf zu machen und vielleicht sogar auch einfach mal eine längere Doku-Serie irgendwie mal drauf zu machen, das ist halt auch schon spannend, weil das hat so echt so verschiedene Ebenen und Entwicklungsphasen gehabt, die abgesehen von dem absolut heftigen Frauenfeindlichkeit, der Homophobie, die in all diesen Battles sehr stark rausgestochen sind, die sie dann trotzdem haben, weil es auch so intertextuell teilweise ist und so, das ist schon auch nicht spannend. Und da wurde, also sein Take von diesen Videos ist im Grunde genommen, er geht halt auf die wichtigsten Rapper irgendwie ein und was seiner Meinung nach die Win-Conditions oder was dieses ausgemacht hat, waren. Und da redet er halt eben auch über Lance Butters, obwohl Lance Butters, man denkt ja irgendwie, so ist ein prägender Charakter von Das war nur kurz, aber der hat das so krass geprägt, weil ich glaube, These, weiß ich nicht, es gab, glaube ich, kein Jahr danach, bis es halt eben 2018 oder 19 zum letzten Mal gemacht wurde, gab es kein Jahr, wo nicht einmal irgendwo mindestens einer im Hintergrund mit einer Iron Man Maske rumgehampelt ist und eine Lance Butters Referenz irgendwie drin war, weil es dann halt auch irgendwie wieder so einen Selbstbezug hatte. Ist vielleicht nicht das Beste, um irgendwie neue Leute später zu gewinnen, aber es hat einfach so eine Seriencharakter so hinter sich gemacht über die 10 Jahre, wo es ja ungefähr gelaufen ist. Und Lance Butters war im Grunde genommen nur 2 Jahre dabei und tatsächlich ist das erste Jahr, wo er dabei war, das Qualifikationsvideo, hat er auch keine Maske auf. Also das ist, und dann hat er das irgendwie danach gemacht. Und ich hatte dann immer so, schon damals hatte man das nicht mitbekommen, weil man gerade diese Weekend Battleboy Basti Sache, die halt wirklich, also das war groß, das hat man irgendwie mitbekommen, das war in Deutschland ein Thema. Und dann hat man es ein Jahr danach im Grunde genommen auch so ein bisschen verfolgt, da hat man wieder gedacht, ah, Battleboy Basti, der hatte so als Gimmick so ein Charakter und so eine lustige Brille auf und jetzt kommt irgendwie Lance Butters und der hat so eine Iron Man Maske auf und so. Aber im Grunde genommen, ja, also kurz nochmal zurück zum Video. Er sagt halt so, bei Lance Butters war es einfach unfassbarer Style. Es war einfach unfassbarer Style und er hatte eigentlich auch gute Win-Chancen, glaube ich, so vom Gefühl und von der Fanbase, die er hatte. Und er ist halt im Grunde genommen entsprechend seines Style-Charakters einfach ausgeschieden, weil er im Achtelfinale oder Viertelfinale kein Video mehr eingereicht hat, weil er keinen Bock mehr hatte. Aber dann, auf der Rückrunde des Gegners nochmal als Hook aufzusteigen und sich selbst zu battlen. Was halt auch nochmal funny irgendwie ist. Und ich glaube, im Grunde genommen hat er auch später gesagt, dass es halt wahnsinnig aufwendig ist und dass er halt auch irgendwie das, ne, was man halt über das VBT dann eigentlich auch sagt, wie es irgendwie so in seinem eigenen Kosmos irgendwie funktioniert hat und alles so selbstreferenziell war und alle gedacht haben, sie wären jetzt irgendwie riesige Stars oder nicht oder halt viel drüber nachgedacht haben, ob sie jetzt danach riesige Stars waren. Ja. Aber eigentlich war das VBT ja so eine Kunstform für sich und so ein eigenes Ding für sich und ja, irgendwie, ich wundere mich auch eigentlich, dass mich das damals nicht mehr gecatcht hat, weil eigentlich Hip-Hop und irgendwie ein kompetitives Format finde ich halt eigentlich immer geil, so, wenn es drum geht. Aber irgendwie, ich glaube, quasi dieser Rapper-Mittwoch-Draw für mich, wo ich das halt einfach live und direkt gesehen habe und wo das ist kreative Moment und du musstest on-site irgendwie drauf reagieren, viel beeindruckender war, als ich kann mir 2 Wochen lang Zeit machen und nochmal anfangen, irgendwie drüber zu dicken und so Meta-Ebene aufzuschreiben und wie welchen Enkel gebe ich jetzt und irgendwie dieses technische, oh, ich pick jetzt extra den Beat, damit der andere da Schwierigkeiten hat, weil der kommt mit so einem sphärischen Beat überhaupt nicht klar und es ist halt alles total hängen geblieben irgendwo. Aber trotzdem war es für mich so, obwohl Lance Butters sich, um jetzt nochmal vielleicht zur Kategorie zurückzuspringen, weil der VBT-Teil ging jetzt schon sehr lange, sich eigentlich mehr oder weniger von diesem VBT losgesagt hat und gesagt hat, ey, es ist eigentlich nicht meins. Für mich hat er eigentlich bis heute dieses, wenn ich an Lance Butters denke, dann denke ich VBT mit. Und das ist nicht unbedingt positiv und ich glaube, bei insbesondere David ist es sogar noch weniger positiv.
Das war jetzt aber sehr positiv ausgedrückt. Bei David ist es noch weniger positiv.
Ja.
Klar. Stimmt aber. Es ist ja auch ganz generell so. Ich glaube, das haben wir auch schon an der einen oder anderen Stelle mal entweder besprochen oder durchblicken lassen. Das sehen auch nicht nur, also das weiß ich, das sehen nicht nur wir so, dass so diese Art von Rappern, die früher mal bei VBT oder auch bei, ich sag mal, in anderen Battle-Kontexten irgendwie unterwegs waren und teilweise dadurch hochgekommen sind, erste Bekanntschaft hatten, wie doll auch immer der Fame-Status dann schon war und was sie danach gemacht haben, dass die alle so eine Art und Weise zu rappen irgendwie mit sich bringt, die wie ihnen nachgesagt wird, man aus ihrer Musik raushört, auch wenn die sich sehr weit dann schon davon entfernt haben und ich sag mal, von der Ästhetik her schon in ganz anderen Sphären wieder rumhängen, die überhaupt nichts mehr mit, ich sag mal, Battle-Rap-Ästhetiken zu tun haben, aber ja.
Jetzt eine Big Four von Rappern, die es ohne VBT, also mit VBT-Hintergrund geschafft haben, irgendwie groß zu werden.
Also wir hätten in dieser
ist für mich Lance Butters halt auch dabei.
Wir hätten in dieser Kategorie fast über 3+ gesprochen. Auch der hat da seine Wurzeln drin gehabt.
Genau, ne? Aber der hat im Grunde genommen auch relativ wenig gemacht. Der hat halt einmal damals ein absolutes Außenseiter-Battle, wie in diesem Video gesagt wird, zu Unrecht gegen Battleboy Basti verloren, weil alle das Battleboy Basti gegen Weekend-Ding Finale sehen wollten und eigentlich war 3+ da. Aber ich glaube, Grunde genommen hat er auch eigentlich nicht mehr gemacht, außer ein paar Runden. Lance Butters hat schon ein paar Runden mehr gemacht, aber der hat 2 Jahre mitgemacht und bei dem einen hat er irgendwie 3-4 Videos und dann bei dem anderen ist er weit gekommen und ist dann ausgestiegen. Hm. So.
Ja, also ich verstehe schon so ein bisschen, was du meinst, dass man bis heute noch einen Battle-Charakter bei ihm raushören kann und ich finde auch,
das hat egal. Gesagt.
Ja, okay, aber ich finde auch egal, in was für einer Mut man ihn vielleicht jetzt catcht, so Lance Butters ist für mich immer noch weiterhin diese Arroganz, diese ganz kranke narzisstische Überheblichkeit eigentlich, die keinen Fick auf alles andere gibt und was dir natürlich in einem Battle-Kontext extrem gut kommt.
Ist so, ne?
Also,
aber genau. Das im Battle-Kontext, diese Art und Weise, wie er auch rappt, also David hat zu Recht gesagt irgendwie, hey, man hört das den VBT-Rappern irgendwie raus, aber ich finde, Lance Butters dicht schon so ein bisschen noch mal hervor in der Art und Weise, wie er rappt, weil dieses tonlangsame Seite, das hat so VBT-Rapper nicht gemacht. Also das hat nichts ausgemacht. Und das hatte was ganz Eigenes und deswegen hat er auch einfach dadurch, wie die Art und Weise, wie er gerappt hat, und das war nicht so typisches VBT-Rappen, hatte er einfach so einen unfassbaren Coolness-Faktor, der halt eben in mehreren Ebenen halt funktioniert hat. Und er rappt im Grunde genommen in den VBT-Battles eigentlich ähnlich, wie er jetzt halt auch auf, oder? Ich meine, er hat 2024, hat er, glaube ich, noch mal was rausgebracht. Und das Album Angst, über das wir sprechen, ist von 2018.
Ja.
Und da hat er auch so gerappt. Ne? Ich habe dich unterbrochen.
Nee, stimmt vollkommen, dass er diesen Style, und da geht's ganz viel um dieses langgezogene, genau wie du gerade schon gesagt hast, ne?
Ja.
Teilweise ein bisschen nasale, hochgezogene auch so. Mm. Dieses was er ja auch so total als sein Markenzeichen ja teilweise auch aufgebaut hat.
Ich jumpe direkt drauf. Also ganz ehrlich, das Nasale, das ist kurz vor Jan Delay nasal. Also wenn man da erstmal drauf achtet, also ich mich da später nochmal reinsteige, ja, ich finde, es macht einen extrem großen Teil davon aus, wenn man seine Musik und vor allem seinen Flow anhört, es ist sehr präsent. Mm. Also wirklich nervtötend präsent. Um die Wertung hier gleich reinzubringen.
Okay. Lass uns vielleicht einfach mal so ein bisschen zu den typischen Fragen gehen. Das Album Angst jetzt von Lance Butters 2018, hattet ihr es davor schon gehört oder habt ihr es für die Kategorie zum ersten Mal gehört?
Ich habe es davor auf jeden Fall schon mal gehört, auch im Kompletten gehört, nicht nur einzelne Sachen, die irgendwie draußen waren, sondern habe damals schon Interesse dran gehabt, wirklich das so als ganzes Album auch zu hören.
Hast du Lance Butters immer so als Künstler dann auch verfolgt schon?
Ja, schon so ein bisschen. Es gab dann später die Loner EP, ich habe auch im Podcast immer mal wieder über ein paar Sachen noch gesprochen.
Ja, ich erinnere mich.
Es gab irgendein Jahr noch mal, wo ein Song, der auch einfach, um da Skatersprache zu benutzen, steezy war. Also ich glaube, ich habe sogar damals schon diesen Vergleich auch gebracht, ne? Der ist auch nochmal in meinen Top 100 Songs gelandet, so, weil das, ja, es ist immer mal wieder passiert.
Okay.
Erinnert ihr euch noch an den Deutschrapper Steezy? Oder denke ich mir den gerade aus, weil ich bin mir ziemlich sicher, es existierte einer, hat mich gerade krank zurückgeworfen dahin.
Möglich. Ist das nicht auch ein VBT-Rapper?
Locker, und ich glaube, da war sogar.
Ist das die Kurzform von Dontasy?
Als Rap?
Also, wenn ich ins Steezy reingehe, dann ist der drittmeistgespielte Song VBT Splash 2003 Halbfinale Rückrunde versus Kigo. Also, vielleicht.
Alles klar. Sorry, Cross-Referenz, mir gerade nur gekommen.
Mhm. Ja.
Ja, wie ist mit dir, David? Hast du das irgendwie vorher schon gehört? Oder?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es nicht im Ganzen gehört habe. Also ich werde es schon auf dem Schirm gehabt haben, dass es gekommen ist. Ich weiß, dass ich den Fucked Up Track auf jeden Fall zu der Zeit gehört und mitbekommen habe, aber ich bin mir eigentlich super sicher, dass ich das Album nicht im Ganzen gehört habe. Genau, und es lag jetzt nicht daran, dass ich Lance Butters ganz generell nicht kannte oder nicht damit vertraut habe, sondern eher, dass ich halt das davor schon nicht so meine Favorite-Mucke fand und wahrscheinlich mich nichts dazu bewogen hat, dann zu sagen, ah komm, ich gehe jetzt ganz rein. Deswegen ja. War das dann ein First für mich, als ich das vor einer Woche oder so gemacht habe. Ja. Ich hab's bei meinem Ersthören bis zur Hälfte geschafft, ungefähr, bis zum Interlude. Da muss ich kurz eine Pause machen.
Ja, Mann, es ist. Ja, also mir geht's im Grunde genommen ähnlich wie dir. Also Lance Butters war für mich dann, ne, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass für mich dieses VBT-Ding irgendwie schwer im Kopf hing. Aber dann halt auch irgendwie habe ich halt gemeinsame Projekte mit A zum J irgendwie auch ab und an mal gehört, weil die dann
viel. Die Welle haben die, glaube ich, zusammen gemacht.
Ja, das fand ich eigentlich auch ganz geil. Die waren zusammen auf Tour, da hatten die diesen Get Fucked Up Song irgendwie so. Fand ich auch stark oder so ähnlich, ich weiß nicht mehr genau. Das fand ich eigentlich ganz stark. Aber irgendwie habe ich es nicht so richtig verfolgt. Da waren diese Selfish EP und so, das war mir, glaube ich, dann auch alles ein bisschen präsenter. Und im Grunde genommen schließt sich dadurch unsere zweite Frage an. Wie fandet ihr es jetzt, das nochmal zu hören? Und im Grunde genommen ging es mir da eigentlich so, dass eben, ne, ich habe gesagt, dieses VBT-Ding und dieses coole, lässige Style-Ding für mich auch im Vordergrund stehen. Ich finde die Art zu rappen, ich check das und ich verstehe, wenn Leute das irgendwie auch cool finden und gerne hören. Mir geht's da eher so ein bisschen, dass ich das so 3-4 Tracks hören kann und dann wird's mir doch ein bisschen zu viel und dann komme ich vielleicht auch wie David bis zum Interlude und mach mal eine Pause. Aber im Grunde genommen trotzdem, ne, eben quasi mit diesem Hinterkopf so, ey, okay, das ist ein cooler Rapper, der über Style kommt. Die ersten zwei Songs, wie die Themen halt so reingehen. Ich meine, gut, es wurde uns auch von Birdie als Mental Health Album angekündigt. Das hat mich schon überrascht im positiven Sinne, wie so ein, gerade weil es halt so ein betont cooler Rapper ist, wie der solche Themen angeht und wie der das bespricht und wie das halt auch irgendwie, also mich hat er so, thematisch hat er mich halt echt gecatcht. Mhm. Also ich habe das Gefühl, der spricht irgendwie Themen aus, die ich auch teilweise denke, ohne dass es irgendwie auch alles so, ich weiß nicht, ob das richtig Wort ist, aber pathologisiert wird irgendwie so. Ich meine, es ist auch ein 2018-Album, das Thema Depression, auch Depression, wie es in der Popkultur und auch im Rap dargestellt wird, hat sich seit 6 Jahren, 7 Jahren natürlich wahnsinnig weiterentwickelt. Aber er schafft es da eigentlich, ich weiß nicht, ob er auf dem Album eins mal das Wort Depression benutzt.
Einmal nur,
du hast es genau rausgeschrieben, Respekt für dich. Aber er schafft es einfach so, diese Themen greifbar für mich zu machen und holt mich damit echt tatsächlich irgendwie auch ab.
David, wie ging's dir damit?
Ja, mixed feelings auf jeden Fall. Also vieles auch von dem, was Leo gesagt hat, mach ich einen Haken dran. Ich habe so einen Song mir rausgepickt, wo sich das so ein bisschen getroffen hat, das Positive und das Negative. Es gibt diesen Song so schön, der ist noch auf dieser, ich sag mal, ersten Hälfte vor dem Interlude nämlich. Und ich starte mit dem Positiven, wie man das in dieser Sandwich-Theorie ja auch macht. Also positiv, dann das Negative drin, einwickeln und so weiter und so fort. Weil der, ich sag mal, textlich und thematisch mich auf jeden Fall schon catch. Er macht das sehr greifbar irgendwie. Es geht so um Familien, Troubles und Struggles und geht dann erst mit Scheidung rein, hat aber so ein, geht's erst mit rein und dann geht's aber auch viel um den Vater und dann geht's halt auch um hol mich zu dir und so weiter und also das hat alles sehr, sehr darke Anklänge irgendwie, weil am Anfang kommst du schon aus so einem Setting, da musste ich ein bisschen an unsere oder auch an die generelle Diskussion zu Shogun denken, also es sind natürlich auch schon so, ich sag mal, weißer Mittelstand in Deutschland Probleme, aber das heißt ja nicht, dass es emotional deswegen weniger wichtige Themen wären oder so, aber das ist schon so ein bisschen, wo es herkommt und da kommt so ein bisschen die Leidensgeschichte dann her und ich fand es an sich super ansprechend, dass es so geschrieben wird und dass man sich diesem Thema so widmet und gleichzeitig ist das der Track, der mir so unfassbar dolle auf die Nerven gegangen ist mit diesem, ich habe das mit dir auch schon im Vorgespräch, nämlich beim Jays-Konzert angesprochen habe, wenn er so seine Reimen Schämen mit ER am Ende hat. Das ist so unfassbar nervig betont und ich kann es mir eigentlich überhaupt nicht anhören. Das ist so, hat nicht viel Wert, auch ein paar geerbt, etwas mehr, unzufrieden wie er. Und am Ende, das ist wirklich so richtig schlimm, Wahrheit in der Ferne, eine Laterne, reißt rein und die Sterne, mehr nicht. Also es ist so wirklich, es ist natürlich, ich möchte mich darüber gar nicht so lustig machen, es ist natürlich viel schlechter natürlich als auf dem Album. Es ist so, das ist unangenehm deutlich die Betonungen immer gesetzt. Es ist ehrlich gesagt unhörbar. Deswegen, du kannst gar nicht ich konnte den Worten gar nicht mehr ihre Bedeutung reinlesen, weil ich über das Reimschema und wie es geflowt ist, so abgefuckt war. Und das passiert
machst du hier eine Flow-Inhaltsschere auf?
Das passiert mir ja eher selten.
Es ist unfassbar, was hier gerade passiert, ne? Weil das wäre ja eigentlich normalerweise mein Part. Und heute ist irgendwas anders. Heute dreht sich irgendwas um. Denn während ihr heute auf Form, ne, irgendwie Stil und sowas eingeht und sagt, oh, das macht das Ganze irgendwie schwierig für mich, ne? Ja, du auch sagst, ne? Ich kann das nicht so im Ganzen durchhören. Du nochmal sagst, ne, oh, da sind mir die Reime irgendwie dann nicht so und die Betonung und sowas alles. Ja. Also, sag ich euch, ne? Und das ist natürlich auch wieder komplett subjektive Geschichte. Ich kann mir das gut und lange geben. Ich kann mir den ganzen Stil, die ganze Art und sowas total lange geben. Aber ich habe jetzt, nachdem ich das länger nicht gehört habe und jetzt wieder in das Album reingegangen bin, habe ich gemerkt, es regt mich hart auf. Und es regt mich inhaltlich und von dem, was er sagt, regt es mich auf eine Art und Weise auf, die es für mich schwer macht, dieses Album durchzuhören. Okay. Und das hat ganz viel auch mit mir selber einfach zu tun. Aber das ist total absurd, dass sich das heute irgendwie mal hier in unserem Kategoriegespräch so umdreht.
Der sogenannte Spieß hat sich abermals geändert.
Ja, der Spieß hat sich tatsächlich geändert heute. Soll ich versuchen, das mal zu erklären?
Ja,
ich finde es noch ein bisschen schwierig.
Ich kann es noch nicht so ganz greifen bei dir.
Also,
ich habe eine Vorstellung.
Leo, du hast gerade schon gesagt, er formuliert da Sachen, durch die du dich irgendwie ganz gut in so ein Thema Depression zum Beispiel reindenken kannst.
Ja, ich habe das so gesagt, aber ich würde, also es ist halt alles irgendwie so Gedanken, die ich irgendwo thematisch nah an der Depression sehen würde, aber ich würde es nicht unbedingt als Depression jetzt direkt beschreiben, einfach so, sondern es ist einfach so, es ist irgendwo eine Selbstreflexion oder halt irgendwie so ein Verhandeln mit sich selbst, was man tut, in welcher Lebensphase man gerade ist und wie man damit umgeht, vereinfacht gesagt. So, das muss ja nicht unbedingt direkt auch eine Depression sein, so, aber es sind
klar,
so,
ja,
hey, Self-Awareness und was mache ich eigentlich gerade, wie entwickelt sich mein Leben und warum bin ich so, wie ich bin? So, die Fragen kann man sich ja auch mal stellen, ohne dass man direkt eine Depression hat.
Komplett.
Oder widersprichst du mir da? Ich weiß nicht. Also.
Nein. Verstehe ich total, was du meinst. Ich glaube, als ich das 2018 gehört habe und vielleicht sogar auch noch mal später, ein paar Jahre, war ich halt selber auch noch mehr in einem State of Mind, der diesen Zustand total nachvollziehen konnte. Und da geht es ganz viel um Selbstvorwürfe, da geht es ganz viel auch um so eine Art Schuld, ne, so eine Art Selbsterniedrigung auch immer wieder, weil er sagt selber extrem viel, ne, oder so kommt das Album rein, keiner jagt mir Angst ein, ich habe nur Angst vor mir selbst. Ich bin derjenige, der mich kaputt macht, niemand anders. So, und
ne, das eigentlich so ein richtiges Manuelsen-Statement.
Ja, aber eben auf einer
anders, aber
genau, auf einer abgefuckten Art und Weise, ne, wo Manuelsen niemals sagen würde, ich mach mich auf so eine Art und Weise fertig, dass ich mich irgendwo einsperre, einschließe. Du
fickst mich niemals.
Ja. So, und ich glaube, damals konnte ich das noch mehr fühlen und da noch mehr reingehen in das Ganze. Und heute mit ein bisschen mehr Abstand merke ich, dass es mich, ich glaube, deswegen so doll aufregt, weil es ist halt ein Zustand, aus dem er dadurch, wie er sich selbst da auch wieder überhöht drin, nicht rauskommt. Das ist natürlich eine Art Beschreibung von einem State of Mind. Ich find's richtig schwierig, weil ich musste tatsächlich so ein kleines bisschen, und das ist jetzt auch wieder weird so, aber ich musste an ein paar Patientinnen und Patienten von mir denken, mit denen ich als Therapeut halt zusammengearbeitet habe. und die auch ganz viel in diesem Film drin waren. Ich bin schlecht, ich ne, bin nicht gut genug, ich muss irgendwie leiden, ich muss mich selbst fertig machen. Und ich als Therapeut konnte dagegen sagen, was ich wollte. Ne? Ich konnte sagen, nein, nein, aber du bist doch deswegen so und so gut und so. Das war mir von Anfang an schon bewusst, das wird diesen Menschen nicht umstimmen. Das heißt, irgendwo erstmal zu verifizieren, ja, das ist gerade die Sicht auf dich, wie du dich siehst. Ne? Und kannst du dich vielleicht irgendwie noch anders sehen oder so? Das war vielleicht so der erste Schritt, den man da irgendwie wie machen konnte, das heißt erstmal so anzuerkennen. Das Problem ist nur, diese Arbeit mit so einem Menschen auszuhalten oder dann zum Beispiel auch so ein Album auszuhalten, kann halt echt schwierig sein, weil du merkst total, ja, du drehst dich da nur im Kreis. Das ist nichts, wo du irgendwie mehr rauskommst, wenn du mit diesem State of Mind da rangehst, ich mache mich auf diese Art und Weise kaputt. Ich glaube, das hat ganz viel auch mit Drogenkonsum zu tun. Das hat ganz viel damit zu tun, in einer Sucht auch einfach drin zu sein, aus der man dann schwierig rauskommt, wo einem auch niemand von außen so super geil helfen kann und rausziehen kann, sondern man selber auch die Entscheidung treffen muss. Ich will da gerne rauskommen. Und ja, deswegen war das für mich irgendwie schwierig zu hören. Und ich verstehe es auch immer noch komplett, weil in dem Moment, wo man sich selbst nicht gut mit sich selbst fühlt und sich vielleicht auch machtlos manchmal fühlt, ist es total cool, sagen zu können, niemand kann mir hier irgendwas. Ich stehe eigentlich über allen drüber, ne? Narzisstische Selbstüberhöhung, ne, des Todes, was er, glaube ich, selbst auch über sich sagen würde. Aber auf der anderen Seite ist dann natürlich auch eine totale Selbsterniedrigung wieder drin und dann vollkommen nachvollziehbar so ein ich ziehe mich zurück in mein Loch, in meinen Keller, ihr wisst alle gar nicht, was das für Abgründe sind, die in mir drin sind und die wollt ihr auch eigentlich alle gar nicht sehen. Ja, fand ich irgendwie krass, das nochmal so zu hören und zu merken, wie es mich aufregt, denn es, ja,
das ist ein bisschen zu schlau für mich gerade.
Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt nachvollziehbar ist. Ich habe im Vorhinein viel drüber nachgedacht, wie ich darüber reden möchte und auch wie viel ich da über mein eigenes und so reden möchte. Aber ich will auf jeden Fall festhalten, dass es mich so aufregt, auf jeden Fall viel auch mit mir selbst zu tun hat. Und ich finde es krass halt, dass er am Anfang noch sehr, na, vielleicht gar nicht so super viel an den Kern von dem rankommt, was vielleicht dahinter steht, warum er so fucked up ist, warum er dann in seinen Keller da reingeht und da alles so scheiße ist, dann, ne, wie du schon sagst, auch so schön, kommen wir vielleicht so langsam ein bisschen an den Punkt, warum er sein Kopf so gefickt ist, dass er da den regelmäßig mit Weed betäuben muss und so. Dann kommt dieser Interlude, dann kommt dieses Waldding, wo ganz, ganz viel Suizidalität ja auch rausspricht und so dieses, ne, ich bin kurz davor, mich selbst eigentlich umzubringen und so.
Ja, ich glaube, wir kommen jetzt langsam in den Bereich, wo wir auch mal so einen Disclaimer brauchen. Ist zum ersten Mal auf dem Tisch.
Ja, das kann tatsächlich also sein.
Ich würde jetzt behaupten, es ist nicht das erste Mal, dass es einen brauchen würde, aber es ist vielleicht das erste Mal, dass wir einen setzen.
Ja, das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Das
war ein Disclaimer, Vorsicht, absolute dumme Meinung.
Ey, aber auch wirklich einfach natürlich, ne? Das müssen wir auch gar nicht schönreden. Genau diese Themen, ne?
Das ist halt auch crazy, weil auf dem Album besprochen. Diesen Waldsong, den du jetzt irgendwie nahe der Suizidalität beschreibst, da finde ich so den ersten Fall, ich ja so, oh, das ist einfach so sehr viel, wie ich auch denke gerade. Das ist hoppla.
Leo.
Warte, was?
Naja, also Teile.
So, das ist dann das Nachgespräch, würde ich sagen. Was wir noch
Nein, aber dann. Naja, aber so schlimm natürlich nicht. Also irgendwie diese Hook mit dieses schön beides mit Körper von Krankheit zerfressen, die Worte so nicht, aber halt irgendwie diese Themen so irgendwie. Der schreibt ja erstmal so, ey, irgendwie Freunde werden Eltern, der Kreis verkleinert sich dadurch, irgendwie man beschäftigt sich mit irgendwie Belanglosigkeiten im Vergleich und so weiter und so fort. Das sind schon so Sachen, aber da.
Ja, verstehe ich.
So, aber halt die dann weitergehend halt nicht so, da muss ich schon nochmal sagen. So. Aber
du, und genau deswegen hat es ja für mich auch immer noch eine Ambivalenz, weil ganz viel von dem Schmerz verstehe ich auch. Nur das ist ganz, ganz viel Schmerz, der, finde ich, da drin steckt, von wegen nicht verbunden zu sein mit dem Umfeld. Egal, ob es daran liegt, dass das Umfeld einen nicht checkt, weil es nicht die gleichen Struggle oder sowas hat, oder weil sich das Umfeld verändert, oder weil es durch traumatische Geschichten irgendwie man nicht mehr in Kontakt ist, auch mit der eigenen Familie. Denn ich finde, das ist für mich der Höhepunkt des Albums, der Song Mag Sein, wo die ganzen Leute rausgebiebt sind, aber man eigentlich, wenn man ein bisschen reinhört, genau weiß, er redet da über seine Mutter, seinen Vater und den älteren Bruder und macht da Vorwürfe und ist da in einem totalen Schmerz drin, dass da vieles auseinandergebrochen ist. Und da hatte ich zum ersten Mal wirklich eigentlich das Gefühl, boah, und jetzt zeigst du so richtig, was dahinter steckt und warum da vielleicht gerade so viel Schmerz ist, so viel Wunsch, sich eigentlich nur zurückzuziehen und mit dem ganzen Scheiß mit anderen Menschen nichts zu tun haben zu wollen. Und direkt danach kommt der Song Yeah, der dann wieder komplett in diese arrogante Schiene fährt, ne, quasi den Panzer wieder zumacht, so von wegen, ne, aber ich lasse das alles nicht an mich ran, ich bin eh alle krasser.
Ich finde es super gut von dir, dass du das, dass das für dich so gesehen Sinn macht, weil du das irgendwie so diagnostizierst, sage ich jetzt einfach mal.
Vielleicht. Oh, bitte nicht, nein, will ich gar
nicht.
Naja,
aber halt irgendwie, du siehst es halt so, das ist irgendwie diese, weißt du, auf diesen Gedanken wäre ich halt jetzt nicht gekommen, zu sagen so, oh, das ist irgendwie diese Selbsterhöhung, die man dann vielleicht einfach auch braucht oder so eine Abgrenzung dazu, weil es die Leitung, so, weil ich habe es einfach nur so gehört, weil mir ist genau diese Diskrepanz aufgefallen, wo dann halt irgendwie so Ärzte-Themen irgendwie mit sich ausverhandelt werden, und dann kommen so ein, zwei Songs danach, wo es dann irgendwie nur geht so, oh, ich bin irgendwie der Geilste und ich mache so einen geilen Rap und wo ich denke so, das passt für mich irgendwie nicht zusammen. Und das ist aber eigentlich krass, weil du das irgendwie ganz anders siehst, weil es passt ja dann doch irgendwie, weil es ist ja irgendwie das Gespräch oder so, diese Stadien von, die man dann halt vielleicht hat, wo man zuerst denkt das und dann denkt man, am nächsten Tag wacht man auf und denkt mir so, ey, scheiße, was ich drüber nachgedacht habe, so eigentlich bin ich doch eigentlich der Geilste und come on, what the fuck, warum rege ich mich jetzt irgendwie darüber auf, dass ich irgendwie denke, dass meine Mutter irgendwie scheiße war oder irgend so ein Kack. So, und das ist eigentlich total, also das finde ich jetzt stark analysiert.
Also ich will natürlich auch nochmal sagen, wir reden hier über eine Kunstfigur, wir reden hier über ein Album, was der sich auch so zusammengebaut hat. Natürlich lieben wir alle Rap dafür, dass es sehr authentisch ist und dass es sehr nah dran sein kann, aber ich will selbstverständlich wir wollen hier keine Diagnose stellen für irgendeinen Menschen, der dahinter
steht.
Auch
mit Maske kann man authentisch sein.
Nee. Danke, Leo. Komplett, ganz klar. Es ist halt so weird irgendwie, weil er hat, ne, dann gibt's noch diesen Respekt vor dir Song, wo er wieder einem anderen Rapper quasi vorwirft, jetzt hab doch mal mehr Respekt vor dir selber, weil du kümmerst dich nur darum, was alle anderen denken, du bist nur darauf aus, so und so, und ich bin ja derjenige, der sich einfach in seinen Keller, in sein Loch da zurückzieht und so, und gleichzeitig höre ich aus so vielen anderen Zeilen aber raus, mir ist extrem wichtig, was alle anderen von mir denken, und immerhin hat er das Ganze auch als ein Album rausgebracht, so.
Ich glaube, es geht auch gar nicht anders als dieses so zwei Seiten der Medaille, weil ich glaube, dieses Album geht auch nicht ohne, das ist mir nämlich auch sehr doll aufgefallen, dass zum Ende des Albums das Flexen einfach doch nochmal wieder so ein bisschen Oberhand gewinnt. Und ich glaube, er kann gar nicht anders als diesen Part auch mitspiegeln, weil er natürlich in allem Innersten auch weiß, irgendwie, eigentlich finde ich das auch krank geil, was ich hier an Musik mache, und ich brauche schon nochmal den Raum, um das auch nochmal zu sagen. Das hat irgendwie genauso auf diesem Album seinen Platz verdient, und das finde ich dann schon irgendwie beachtlich, wie halt, und das sind jetzt Sachen, die du angesprochen hast, es gibt halt in super vielen Songs einfach diese recht realistisch beschriebenen so Selbstmordszenarien einfach, und selbst wenn das nur anfängt mit, ich grab mir halt im Wald ein Loch und da springe ich quasi dann samt Schaufel rein, so, da gibt es mehrere Bilder davon mit auch solchen noch anderen Szenarien, die irgendwie einmal so auszuleben, beziehungsweise so auszuschreiben und drauf zu rappen, muss, glaube ich, oder hat an diesem Punkt, glaube ich, für ihn war genauso wichtig wie dieses, ich erhöhe mich jetzt aber auch wieder selbst, weil eigentlich weiß ich, ich bin der Krasseste, und dass ich diese selbstmordbezogenen Parts vorher geschrieben habe, beweist es ja eigentlich nur, dass ich viel krasser bin als die anderen, und das macht es dann doch wieder positiv, also genau, aber also das ist immerhin so, da gibt's die gewisse Reibung, einfach so ein bisschen, das hat es einem schon gut gemacht, dass es teilweise in beide Extreme so schwingen kann.
Ich weiß nicht, ob ihr dazu was sagen könnt, aber ein Gedanke, der mir jetzt bei deiner Meinung gerade gesagt hat, David, ist das Album mit so Themen so für Deutschrap vor seiner Zeit? Habt ihr da andere Alben in Erinnerung, die davor oder zeitgleich waren, die, also ich glaube, wir haben uns jetzt, ich habe mich inhaltlich nicht auf die Frage vor, aber sie kam mir gerade, und ich kann mir durchaus vorstellen, dass bei euch beiden irgendwie sagen, ja, aber da war ja das auch irgendwie, dass ihr das ad hoc auf der Nase
Die Big Four Mental Health Depressionsalben im Deutschrap. Wer war zuerst? Aus dem Kopf kommt mir gerade nichts in den Sinn, aber das hat absolut nichts zu bedeuten. Das muss ich sagen.
Also, ich würde
vielleicht einfach auch noch mal kurz, bevor du sagst, gerne auch an unsere HörerInnen, wenn ihr was wisst, schickt uns auch gerne mal, wir reichen es gerne auch nach. Falls es da Leute gab, die da in dem Bereich eher waren, sage ich jetzt mal zeitlich eher so, weil ist also, trotzdem ja outstanding, unabhängig davon.
Genau, ne? Und das muss ich auch auf jeden Fall nochmal festhalten, so sehr es mich jetzt vielleicht auch irgendwie aufgeregt hat, so, ne, so krass hat es natürlich auch was mit mir gemacht und finde ich auch immer noch, dass er einfach auch diesen Zustand des abgefuckt und in diesem Loch drin sein einfach saugut mit sowas festhalten kann. Selbstzerstörung ist, glaube ich, ein Thema oder ist auch eine Energy, die es schon viel, viel vorher immer wieder in Musik gab und gibt, so. Und ich würde da im Deutschrap sagen, dass JHW schon auch Sachen noch gemacht hat. Das Täter-Opfer-Ausgleich-Album ist von 2010 und da sind auf jeden Fall auch.
Da kommen wir gleich dazu. Da kommen wir gleich dazu.
Ja. Okay.
Bitte auch wirklich gleich.
Ich würde sagen, wir haben ja auch schon ein paar Mal über Tour und Grau geredet. Da sind schon auch auf jeden Fall einige Heavy-Themen.
Ja, also ich check das schon so, aber das ist halt irgendwie so, die sind so auf den Song gepackt, aber dass sich irgendwie so hier auf eine Albumlänge das irgendwie so breit zieht, irgendwie ist halt vielleicht schon nochmal, egal. Gut.
Ja, auf jeden Fall.
Also, Ist es denn für euch ein Album, wo ihr sagt, das habt ihr jetzt gerne nochmal nachgehört, auf einer Ebene so, ey, das war wichtig oder gut? Oder sagt ihr, ey, ich hätte es jetzt auch nicht nochmal hören müssen?
Ich fand's okay, dass wir jetzt das zusammen quasi, also wir haben es jetzt nicht zusammen gehört, aber wir haben es gehört und jetzt nochmal drüber gesprochen. Dafür fand ich es gut. Ich glaube, das gilt aber auch für viele andere, die jetzt vielleicht nochmal dafür reingehen, nochmal ein, zwei Songs nachhören. Ich glaube, wie bei ein paar anderen Kategorien, wenn man davor schon Lance Butters-Fans war, ist, glaube ich, ein sehr gutes Album, wenn man, ich sag mal, aus Gründen davor eh schon nicht so viel mit ihm anfangen konnte. Es hat jetzt meine Meinung alles andere als nochmal umgedreht oder auf den Kopf gestellt, aber ich fand es jetzt nicht schlecht, das Ding sich nochmal zu geben. Ja.
Ja, ich fand es auch gut und sei es nur, dass ich vielleicht für mich sogar relativ zufrieden feststellen kann, ich fühle die Selbstzerstörung nicht mehr so doll.
Gut.
So,
ne? Gut und wichtig.
Das ist doch auch schön, das bei so einem Album dann irgendwie zu merken.
Auf jeden.
Ja.
Okay.
Chillig.
Ich glaube, damit haben wir einen gewissen Haken hinter dieses Album gemacht. Heißt, Zeit sich den nächsten Alben beziehungsweise einem Album zu widmen, denn wir haben auch in einem Monat eine neue Kategoriefolge.
Kurz bevor
ja, wir... Ja, im Grunde genommen eigentlich auch nicht, weil eigentlich... Warte mal, eigentlich,
bin ich mit meinem Timing also, falsch?
Ja, bist mit deinem Timing, glaube ich, ein bisschen falsch, weil diese Folge kommt ja Mitte Mai raus und wir werden diesmal ein bisschen unseren üblichen Schedule, dass am 1. des Monats immer eine reguläre Folge kommt und am 15. immer die Kategoriefolge, werden wir diesmal am 1. eine Kategoriefolge bekommen und das hat einen besonderen Hintergrund, weil ich glaube, wir haben das im Grunde genommen im Podcast einfach auch noch nicht gesagt, dass wir uns sehr darüber freuen, dass der Rap-Stammtisch wieder live dieses Jahr auf der Taped im Rahmen der Tape-Fabrik zu sehen ist.
Let's
go.
Oh yeah.
Geil. Und da haben wir uns auch gedacht, weil die Tape-Fabrik ist ja auch inzwischen schon ein Festival, das es schon ein bisschen länger gibt. Hättet ihr gewusst, wann die erste Tape-Fabrik war?
Nein, 2015. Das ist vielleicht schon zu spät.
Es ist zu spät.
Ja, bestimmt schon früher.
Es ist früher.
Eine Institution.
Eine Institution. Aber es ist auch nicht so viel früher. Mhm. Es ist, ich glaube, es ist 2012. Ich kann das Plakat nicht mehr öffnen, weil es nur einmal ansehbar geschickt wurde. Unglücklich. Nun ja, egal. Genau, und in dem Sinne haben wir uns überlegt, dass wir die Kategorie das nächste Mal eine Tape-Fabrik-Folge machen und uns einfach nochmal angucken, hey, wer war denn 2012 auf der Tape-Fabrik da und wer hat ja also im besten Fall ein Album aus dieser Zeit und da bin ich sehr froh, dass uns der, ja man kann glaube ich sagen der Gründer und kann man das CEO sagen?
Head of
Tape-Fabrik Max, liebe Grüße, uns drei Alben vorgeschlagen hat von Artists, die auf der ersten Tape-Fabrik aufgetreten sind und über diese werden wir dann wahrscheinlich ein bisschen zeitnah als üblich auf Instagram bei der Rap-Stammtisch abstimmen und dann am 1. Juni eine Folge rausmachen, bevor dann eine Woche später der Rap-Stammtisch live auf der Tape-Fabrik taped im Rahmen der Tape-Fabrik auftreten wird. Also falls ihr da und generell auch natürlich nicht nur deswegen eine Empfehlung von uns bei der Tierfabrik vorbeizuschauen.
Ja,
das kann man schon auch sagen. Also
kommt nach Wiesbaden auf jeden Fall, ja. Der Freitag ist schon ausverkauft, das heißt, jetzt geht es um den großen Samstag und das Line-Up ist sehr untergründig, es ist wieder mit viel Liebe kuratiert und da geht wirklich Diverses ab. Also ich glaube, alle, die mit Deutschland was am Hut haben, die werden da auch irgendwie Spaß haben, fündig werden bei guter neuer Musik. Deswegen kommt in Scharen.
Und jetzt hören wir uns mal die Vorschläge von Max an.
Hallo und liebe Grüße von Max von der Tapefabrik. Ich habe heute die große Ehre und ja, die schwierige Aufgabe, drei Alben der ersten fünf Künstler der Tapefabrik herauszusuchen. Gerade mir fällt das natürlich nicht so leicht. Ich werde trotzdem versuchen, mich kurz zu fassen und habe euch drei ganz besondere Perlen rausgesucht. Als erstes hätten wir da einen Artist, den bestimmt nicht mehr viele auf dem Schirm haben. Und ich weiß auch nicht, wer heute noch die Platte kennt, aber damals war das ja ganz heiße Scheiß. JW mit Täter-Opfer-Ausgleich. Ein Album, das zwischen Gewaltfantasien, Rap-Gespitte und einfach echt ein paar interessanten Tracks hin und her bangt. Zum einen immer natürlich den Titeltrack Täter-Opfer-Ausgleich 1 und 2, in dem Jota sich einer, ich habe nicht herausgefunden, ob die Story wirklich stimmt, aber sich einer Jugenderlebnis sozusagen stellt und sich seinem früheren Täter stellt als Opfer aus der Schulzeit. Dann hätten wir da Dr. Jota und meine Fans, zwei melodische Tracks, die vor Orchester-Samples nur so strotzen, wo er wirklich dermaßen auf den Beat eingeht, dass es einfach nur Spaß macht, sich das anzuhören. Und ein Track, der mich damals gerade so etwas kurz nach der Pubertät ganz besonders angesprochen hat, Optimist. Irgendwie ein spezielles Album, das man heute vielleicht auch nicht mehr einfach so nebenher hören kann, aber mit Sicherheit eins, das damals unsere Szene ein bisschen geprägt hat. Dann wäre da noch Eloquent. Ich kann mich noch daran erinnern, wie wir damals mit 16 auf MySpace die frühen Mixtapes von Eloquent gepunkt haben und schon damals wussten, dass das wirklich der krasseste von allen ist. Und das ist ja, wenn ihr mich fragt, noch heute wirklich mit der beste Rapper, den wir in Deutschland haben. Ich müsste jetzt eigentlich die frühen Mixtapes nennen, wie Rosen und Senfgas, zieht euch das auf jeden Fall rein. Aber unter den Alben, die letzten Jahre kamen und Eloquent droppt ja gefühlt 10 im Jahr, war vor allem Young Lost das Ding, was mich so richtig umgehauen hat. Tracks wie Zum Kinn, die quasi, wo er quasi ein deutscher Action Bronson ist, Danke Nein, das Einzige, was ich an Mumble Rap ist heute wirklich gut fand. Tracks wie Angekommen mit einem Beat, der einfach alles gegen die Wand knallt und einem Eloquent, der dort eine Stimmung rüberbringt, in die man einfach mit jeder Faser fühlt. Oder auch Win-Win, dann wieder Straighter Rap, der einfach nur nach vorne geht und eine gewisse Gesellschaftskritik mitbringt. Also wirklich ein Album, das man 100-mal mithören kann, das bei mir immer beim Sport läuft und das ich wirklich jedem nur ans Herz legen kann, aber wirklich auch jedes andere Release von Eloquent. Ja, und dann haben wir noch ein ganz besonderes Album von Hiob, Fragmente. Das kam 2006, nachdem was ich nachgelesen habe. Ich glaube aber sogar, es war ein Re-Release. Geschichten aus Berlin, man fühlt den Kiez in jeder Note. Ich weiß noch, wie Hiob früher bei uns auf der Bühne ein A Cappella von ich glaube Scheiße passiert, dass dieser Track auf der Bühne gedroppt hat, das einem immer Gänsehaut verschafft hat. Wenn ihr nur einen Track von dem Album hören würdet, hört euch 96 an. Ein wunderbares Ding. Auch das Album kann man super von vorne nach hinten durchführen. Generell einfach eine grandiose Stimmung. Der echte Berliner Kiez und ja, ein Hiob, wie man gerne noch 2-3 Alben mehr gehört hätte.
Danke dir. Ey, okay, vielen lieben Dank, Max, für die Vorschläge und für vielleicht auch schon die eine oder andere Einschätzung oder vielleicht auch schon Hörempfehlung für unsere HörerInnen, die's jetzt schon hören, bevor ihr vorher vielleicht eine Entscheidung eurer wichtigsten Entscheidung eures Lebens auf Instagram die Stimme abzugeben, welches Album wir nachbesprechen oder im Vorfeld der Tapefabrik besprechen sollen. Und so machen wir's, ne? Übrigens auch Fun Fact. Die erste Tapefabrik hat nicht in Wiesbaden stattgefunden.
Sondern in Hamburg?
Nee. In Limburg.
In Limburg.
In Limburg.
Alles klar.
Hip-Hop-Stadt. Vielleicht Nummer 25 in Deutschland oder so, wer weiß. Liebe Grüße. Wir wissen, dass es da einen gewissen Hip-Hop-Bezug gibt. Naja.
Ja. Und seht ihr, da taucht JW schon auf.
Eventuell, ich hab ja dieses Plakat gesehen, ich kann es gerade nicht mehr öffnen und da habe ich gesagt, ich glaube, wenn du, also da habe ich dem Max vielleicht auch gesagt, wenn du da JW vielleicht mit reinnimmst, da freut sich vielleicht jemand.
Einflussnahme hier auf die Kategorie. Und dann immer sagen, du bist so neutral und stimmst nur mit einer Stimme ab und so weiter. Das ist Babyshit. Hier werden einfach so JW-Mentions reingebracht. Ich finde es schlimm, ehrlich gesagt. Aber ich möchte ja auch nicht beeinflussen, die Stimmung.
Die neutrale Meinung.
Vielleicht schneide ich das
Guter Versuch. Meinung nach meiner Meinung.
Okay, das war die Kategorie für heute. Ihr hört die nächste Kategorie. Das ist
so crazy deep geworden, auch ehrlicherweise. Hätte ich nicht gedacht.
Ich fand's okay dafür, dass das Album schon einiges, ich sag mal, an Gepäck mitgebracht hat in eine eher deepere Richtung, fand ich, dass wir es also noch auf einem lockeren Level gehalten haben. Es hätte schlimmer werden können. Ich bin froh, dass wir jetzt nicht so tief analysenmäßig in jeden Speck reingegangen sind.
Nee, Gott sei Dank.
Also check ich. Genau, deswegen, neue Kategorie kommt nicht in einem Monat, sondern schon früher.
In 2 Wochen.
Wir hören uns.